Thema in dieser Woche ist vor allem das Liebegeld. Gleich drei Themen haben wir dazu aufbereitet. Einmal geht es um das Thema Nebentätigkeiten der Ministerinnen und Minister. Dürfen die was dazu verdienen? Wenn ja, wie viel dürfen sie dazu verdienen? Dann schauen wir uns auch die Diäten der Abgeordneten an und fragen, ist das überhaupt fair, dass sie so viel bekommen? Und sollten sie im nächsten Jahr noch mehr kommen vielleicht? Oder halt eben auch nicht. Und zu guter Letzt und am aktuellsten zurzeit ist das Thema, mit am aktuellsten oder am meisten besprochen, ist das Thema Renten. Denn da gab es eine Forderung der drei Ostministerpräsidenten. Und die wollen wir uns genauer anschauen.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Emma, lass uns sofort starten. Das Liebegeld, das hat ja vor allem dich die komplette Woche, glaube ich, so ein bisschen beschäftigt. Du hast zum Thema Nebentätigkeiten der Landesregierung recherchiert und willst du uns mal an deinem Wissen teilhaben lassen? Dürfen unsere Ministerinnen und Minister Geld dazu verdienen?
Ja, hallo auch von mir und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eben von Tacheles Thüringen. Ich glaube, du hattest es noch gar nicht gesagt.
Ich wollte es dir überlassen.
Ah, das ist lieb. Und ja, recherchiert ist gut. Es gibt also zum Thema Nebentätigkeiten eine kleine Anfrage des linken Landtagsabgeordneten Sascha Bielay. Und die hat nicht nur unwahrscheinlich lange auf sich warten lassen, gerade was die Nebentätigkeiten der Staatssekretäre anging, sondern sie ist auch durchaus aufschlussreich. Und vielleicht bevor wir dazu kommen, was der ein oder andere Minister, beziehungsweise in dem Fall muss man sagen Ministerinnen, dazu verdienen, schauen wir vielleicht erstmal ganz kurz überhaupt auf das Jahreseinkommen. Beziehungsweise bei Ministern heißen die Gehälter und Löhne Bezüge. Die kann man also ganz simpel nachschlagen, weil die stehen jedes Jahr im verabschiedeten Landeshaushalt. Und fangen wir einfach beim Ministerpräsidenten an.
Der verdient am meisten, oder?
Und da sind in diesem Jahr veranschlagt 266.000 Euro brutto pro Jahr. Ob er das dann auch wirklich bekommt, gute Frage, weil, wie gesagt, das ist erstmal der veranschlagte Betrag im Haushalt. Aber so die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Dann ein Blick auf die Finanzministerin. Da liegt der Ansatz in diesem Jahr bei 212.000 Euro rund. Bei der Wirtschaftsministerin und bei der Sozialministerin ist das der gleiche Betrag oder sind das der gleiche Betrag? Nein, ist das der gleiche Betrag? Und man kann also festhalten, teilen wir das mal durch 12, dann sind das knapp 18.000 Euro brutto.
Roundabout.
Im Monat pro Ministerin.
Also schon eine ganze Menge Geld, würde ich sagen. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit dem Durchschnittseinkommen der Thüringerinnen und Thüringer, da hatte ich irgendwie vor kurzem drüber geschrieben, mal daneben liegt, dann ist das schon um einiges mehr. Man unterscheidet zwischen Durchschnittseinkommen und mittlerem Einkommen. Das vielleicht jetzt nur mal ganz kurz am Rande erwähnt. Das Durchschnittseinkommen lag bei knapp 4.000 Euro und das mittlere Einkommen, also das Einkommen, das direkt in der Mitte liegt von allen Einkommen in Thüringen, ist ein vielleicht ein bisschen genauerer Wert, weil da diese ganzen großen Einkommen quasi rausgerechnet werden. Oder nicht so dazu zählen, das lag bei 3.300 Euro. Und wenn man dann mal schaut, der Sprung zu 17.000 Euro ist dann schon relativ hoch. Ist das denn gerechtfertigt?
Ja, man kann ganz klar Thüringer Ministerinnen und Minister und auch die Arbeit des Ministerpräsidenten, die kannst du natürlich jetzt nicht an der Arbeit eines Durchschnitts-Thüringers messen. Ne? Also auch wenn andere sagen, ja gut, und das mit Sicherheit auch stimmt, ja, ich habe auch einen anstrengenden Job. Aber ein Minister und eine Ministerin, so gesehen, müssen sie sich 24 Stunden am Tag und das 7 Tage die Woche im Zweifel von irgendjemandem irgendwas anhören. Also wenn die irgendwo hingehen, sind sie natürlich gleich Mode im Sinne von, das hat nicht gut funktioniert, das ist schlecht gelaufen. Also mit Privatleben wird es dann irgendwann schwierig. Schaue ich mir dann vergleichbare Gehälter von leitenden Angestellten oder von Managern in der Wirtschaft in Thüringen an, dann sind die mit Sicherheit gerechtfertigt, die Bezüge der Mitglieder der Landesregierung, weil in der freien Wirtschaft würden sie mehr verdienen. Und wären dann am Wochenende im Zweifel Privatpersonen und würden jetzt nicht unbedingt angesprochen auf irgendetwas. Also das muss man mal sagen. Dennoch sind sie natürlich, kriegen sie sehr viel Geld. Gar keine Frage.
Man will damit ja eigentlich auch fähige Leute ansehen. Also man will ja quasi auch sagen, okay, wir wollen das ein bisschen attraktiv machen, damit das Leute auch anzieht, um dieses Amt halt eben dann auszufüllen. Das hast du, glaube ich, jetzt schon ganz gut gesagt. Und jetzt ist es trotzdem eine Menge Geld, das hast du auch gesagt. Und mein erster Reflex wäre jetzt zu sagen, okay, muss man denn da noch Sachen nebenher dazu verdienen? Also ist das überhaupt noch so eine Sache, die man machen muss oder ist das überhaupt erlaubt? Und da hätte ich jetzt so gedacht, hätte ich jetzt quasi ein Fragezeichen dran gemacht.
Ja, muss man, das ist gut. Müssen im Sinne von, ich brauche noch mehr Geld, mit Sicherheit nicht, aber manchmal geht es gar nicht anders.
Und aber darf man das denn?
Dürfen, darf man es unter bestimmten Umständen. Geregelt ist das, wer hätte es anders gedacht, im Thüringer Ministergesetz. Dort ist festgelegt, das Gesetz untersagt also Mitglieder der Landesregierung eine Betätigung, ich zitiere es jetzt einfach mal aus dem Gesetz, in einem anderen besoldeten Amt, in einer gewerblichen Tätigkeit oder einem Beruf.
Das heißt, es gibt Einschränkungen bei der Auswahl des Nebenjobs?
Genau. Also man kann jetzt nicht nochmal im Gegensatz zu Landtagsabgeordneten, kann man jetzt nicht nochmal sagen, wir als Hochschullehrer arbeiten oder in der eigenen Firma nochmal, als Rechtsanwalt, was auch immer. Das macht ja auch Sinn, weil ich meine, der Job ist stressig genug, habe ich ja gerade erwähnt. Und dann einfach nochmal das andere zu machen, das könnte nicht nur eine Interessenkollision sein, sondern man fragt sich dann, wo soll die Zeit herkommen. Das heißt aber eben nicht, dass Ministerinnen und Minister gar keine Nebentätigkeiten ausführen dürfen. Da gibt es eben Einschränkungen bei der Auswahl.
Und kann man sagen, so und so viel darf man dazu verdienen oder ist es irgendwie offen oder wie ist das?
Also es gibt auf jeden Fall eine Höchstgrenze und es macht ja zum einen auch Sinn. Also wenn Nebentätigkeiten aus meiner Ansicht nach sind dann sinnvoll, wenn die Ministerinnen und Minister beispielsweise in Kontrollorganen von landeseigenen Gesellschaften sitzen oder wenn es um Unternehmen geht, an denen das Land beteiligt ist. Also zum Beispiel die Landesentwicklungsgesellschaft, die Landgesellschaft oder die Helaba mal zu nennen, also die Landesbank Hessen-Thüringen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, in welchen Bereichen das so ist. Wer hat denn noch dazu verdient?
So, deswegen habe ich auch die als Beispiel genommen, die drei Ministerinnen, also Ministerpräsident Mario Vogt habe ich so als Referenzpunkt genommen, um einfach nochmal zu sagen, okay, der verdient natürlich am meisten, der hat jetzt zumindest keine Nebentätigkeit, die vergütet ist nach dieser gesetzlichen Regelung. Und es ist so, dass die Spitzenverdienerin der Kabinettsmitglieder mit den Nebentätigkeiten die Finanzministerin Katja Wolf vom BSW ist.
Und mit was verdient die ihr Geld nebenher
noch? Und wie viel verdient sie? Stellvertretende Vorsitzende der Trägergesellschaft der Landesbank Hessen-Thüringen, was es nicht alles gibt. Und damit verdient sie oder hat sie verdient im vergangenen Jahr der Antwort der Landesregierung auf die kleine Anfrage des Abgeordneten Bieler zufolge 17.745 Euro und davon musste sie 744,42 € an das Land abführen. Also den Großteil, nämlich über 17.000 Euro, durfte sie behalten.
Und haben alle, also verdienen alle Ministerinnen und Minister dazu oder nicht?
Zählt man den Ministerpräsidenten dazu, dann gibt es ja in Thüringen 10 Kabinettsmitglieder und davon, also Kabinettsmitglieder sowieso, aber ich habe jetzt, es gibt so und so viele Minister und dann eben den Ministerpräsidenten, insgesamt 10. Und 8 davon werden in der Nebentätigkeitsliste erfasst, nur Innenminister Georg Mayer und Justizministerin Beate Meißner, also Meier, SPD, Meißner, CDU, die tauchten darin nicht auf. Und bei jenen, die Geld bekamen, neben Frau Wolf als Spitzenverdienerin, tauchten auch noch auf die Sozialministerin Katharina Schenk von der SPD, die im vergangenen Jahr 541,67 Euro verdiente, weil sie nämlich ein Aufsichtsmandat bei der Landesentwicklungsgesellschaft wahrnimmt. Und die Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerin Colette Bourcillon, die erhielt für ihren Sitz im Kontrollgremium der Landesentwicklungsgesellschaft 1.008,33 Euro, weil die sitzt nämlich diesem Gremium vor, also die ist die Chefin des Aufsichtsrats der LEG und ebenfalls für ihren Aufsichtsratschefposten bei der Landgesellschaft, deswegen habe ich gesagt, die ist nicht nur Wirtschaftsministerin, sondern eben auch Landwirtschaftsministerin und die Landgesellschaft kümmert sich eben um landwirtschaftliche Themen, bekommt sie das auch.
Und ist es so, dass jetzt nur die Minister und Ministerinnen was dazu verdienen oder tun das die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre auch?
Ja, also nochmal ganz kurz. Und diese beiden Ministerinnen, die liegen eben unter dieser Schwelle und dementsprechend dürfen sie das Geld, von dem ich gerade gesprochen habe, auch behalten. Und die Staatssekretäre verdienen auch etwas dazu. Beziehungsweise, nein, sie haben in diesem Jahr zumindest nichts dazu verdient, das irgendwie abgeführt werden musste. Und sie haben also auch relativ viele, je nach Staatssekretär, aber das würde jetzt zu weit führen, das aufzuführen, Nebentätigkeiten nämlich auch in Kontrollorganen.
Hm. Und würdest du sagen, liegt im Rahmen alles bei den Zuverdiensten? Also wenn ich jetzt Frau Wolf höre mit 17.000, dann denke ich schon, uiuiui, ist schon fast ein halbes Jahresgehalt irgendwie von dem einen oder anderen.
Ja, für den einen oder anderen mag es das auch sein, je nach Beschäftigung. Hm? Und nochmal, es ist eine Menge Geld, aber es liegt im Rahmen dessen, was gezahlt wird. Ja, also da ist jetzt, da gibt es in anderen Bundesländern mit Sicherheit höhere Einkünfte an Nebentätigkeiten.
Ich hatte ja in dieser Woche auch mit Geld zu tun und damit leite ich über zu dem Thema.
Du leitest einfach selbst zu deinem Thema über. Stand ja, jetzt hier nicht, dass ich das machen sollte? Naja gut, okay.
Ich habe dich angeguckt, aber du hast geschwiegen, zu dem Thema über, das ich uns mitgebracht habe. Und zwar die lieben Diäten der Landtagsabgeordneten. Die bekommen nämlich...
ja, wie viel bekommen die denn überhaupt und warum
so
heißt das eigentlich Diäten?
Roundabout 7.000 Euro pro Monat. Monat sind quasi Gehälter, die Diäten, man sagt Diäten und nicht Gehälter. Du wirst uns jetzt gleich sagen, warum das Diäten heißt und nicht Gehälter.
Nee, ich habe es jetzt gar nicht nachgeschaut, warum. Also es ist auf jeden Fall die Grundentschädigung. Ne? Weil dazu kommen ja noch immer, die bekommen noch etwas für die Büros und für Mitarbeiter und also was. Das können sie in der Regel, oder das können sie nicht selbst behalten, was sie natürlich ausgeben. Aber die Grundentschädigung ist schon sehr hoch. Und weil du gesagt hast, roundabout, also ungefähr 7.000 Euro, man könnte eher sagen, weil ab einer gewissen Zahl rundet man ja aus, es sind fast 8.000 Euro. Es sind nämlich 7.717 Euro, wenn ich das jetzt richtig in deinem Artikel gelesen habe. Und das ist ja auch schon...
Ist schon ordentlich.
Ja?
Schon ordentlich. Und deswegen hat nämlich auch der BSW, der justizpolitische Sprecher des BSW, Ralf Hutschenreuter gefordert, halt, im nächsten Jahr brauchen wir vielleicht keine Erhöhung mehr. Wir haben ja jetzt auch schon relativ viel, oder es ist relativ viel, was die Abgeordneten bekommen. Und schauen wir uns doch mal die wirtschaftliche Lage zurzeit an und auch die Haushaltslage in Thüringen. Da wäre es doch angebracht, wenn jetzt wir im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, Entschuldigung, keine Erhöhung bekommen.
Ich habe auch noch mal ganz kurz nachgeschaut, weil ich ja dachte, Moment, das ist ja mittlerweile ganz schön viel geworden. Ich habe wirklich mal nachgeschaut und dann habe ich noch eine alte Pressemitteilung. Also ich hätte jetzt auch auf der Landtagsseite nachschauen können, aber ich wusste noch, dass damals, als die Grünen noch im Landtag waren, haben die immer gläserne Abgeordnete ausgewiesen. Also haben wirklich sehr, sehr offengelegt, was sie... als Abgeordnete verdienen und ob da noch irgendwelche anderen Tätigkeiten dabei sind, weil wie gesagt, als Abgeordneter könnte man nämlich zum Beispiel noch als Rechtsanwalt arbeiten oder nochmal im
Ingenieurbüro
sitzen oder so, genau. Und damals, 1. Januar 2022, da lag die monatliche Diät, schätze mal ungefähr, also jetzt 7.700 Euro.
Ich weiß nicht, bei 2022? 6.000?
Ja, nicht schlecht. 6.272,15 Euro. Ja.
Also das ist schon natürlich, ordentlich.
Also, ne, 22, 26 innerhalb von 4 Jahren, Gehaltssprung von, sagen wir mal, 1.500 Euro?
Wünscht sich so eine oder der eine oder andere. Aber Grund dafür, also das suchen sich die Abgeordneten, ja quasi, die sagen jetzt nicht selber, okay, lass uns mal mehr Geld überweisen. Aber Grund dafür, dass man mehr Geld bekommt oder die Abgeordneten eine Erhöhung der Diäten erfahren, ist halt eben auch in der Thüringer Landesverfassung geregelt. Und zwar heißt es dort, dass die Abgeordneten Anspruch auf eine angemessene Entschädigung haben. Die soll dann auch ihre Unabhängigkeit sichern. Und die Höhe dieser Entschädigung richtet sich eben an den Preis- und Lohnentwicklung in Thüringen. Und deswegen ist die jetzt quasi immer weiter gestiegen, jährlich, und soll auch im nächsten Jahr wieder um rund 300 Euro wahrscheinlich steigen. Dann wären es schon mehr als 8.000 Euro an Diäten.
Ja, du hast es jetzt angesprochen, wo das rechtlich verankert ist. Das alles bedeutet aber beispielsweise auch nicht, dass man die Anpassung nicht aussetzen könnte, oder?
Das ist jetzt doppelt verneint. Nee, das bedeutet das nicht. Man kann das aussetzen, aber damit das ausgesetzt werden kann, bedarf es eben einer Anpassung in der Verfassung. Also da müsste die Verfassung geändert werden. Und du kennst dich mit Verfassung aus. Was braucht man, um quasi eine Verfassung ändern zu können?
Eine Zweidrittelmehrheit.
Eine Zweidrittelmehrheit. Und wer jetzt den Podcast schon das eine oder andere Mal gehört hat, der weiß um die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag. Die sind nämlich, bescheiden, wenn wir es mal so sagen. Man könnte sagen, es gibt eine de facto Mehrheit. Man könnte aber auch sagen, es gibt eine de facto Minderheit, je nachdem, wie man es auslegen möchte.
Also es ist ein Patt eigentlich.
Es ist ein Patt, genau. Die Koalitionäre BSW, CDU und SPD haben 44 Sitzen. Die Opposition, die Linke und die AfD hat auch 44 Sitze. Bedeutet, wenn man so eine Verfassung ändern wollen würde, wie das jetzt Ralf Hutschenreuther vorhat, dann wäre man auf jeden Fall mit Stimmen oder auf die Stimmen von der Opposition angewiesen. Ist irgendwie jetzt nicht, gefällt jetzt nicht allen, sagen wir es mal so.
Das stimmt. Ja. Also CDU und SPD befürchten nämlich, dass die Initiative, jetzt das auszusetzen, ins Leere läuft. Der SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher sagt, dass die SPD der Idee zwar grundsätzlich offen gegenüberstehe, dass wegen der Mehrheitsverhältnisse, du hast es jetzt ja angesprochen, das wahrscheinlich schwierig wird. Und ein bisschen kritischer äußerte sich die CDU. Da hieß es irgendwie, wir besprechen den Vorschlag in Ruhe in der Koalition. Und aus deren Sicht ist die Abgeordnetenentschädigung in Thüringen fair geregelt, weil es eben hier an diese allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt ist. Und das sei ein objektiver und transparenter, nachvollziehbarer Mechanismus. Okay, kann man sagen, richtig. Das wird ja auch immer veröffentlicht und am Ende steht es eben in der Verfassung. Allerdings ist es eben auch ein Automatismus. Und nicht jeder oder sehr viele Thüringer oder möglicherweise sogar die Mehrheit der Thüringerinnen und Thüringer, die haben nicht einen solchen Automatismus, wenn es um ihr Gehalt und ihren Lohn geht.
Das stimmt wohl. Und man sollte vielleicht auch dazu sagen, dass, also es ist natürlich auch schwierig jetzt als Fraktion zu sagen, ja nee, finden wir irgendwie eine blöde Idee. Gleichzeitig will man auch nicht so richtig auf die Stimmen der Opposition, glaube ich, angewiesen sein und will quasi nicht, dass man jetzt da irgendwie eine Verfassungsänderung mit Stimmen von Linke und AfD angewiesen ist. Die Opposition hat sich dem Vorschlag gegenüber aber relativ offen gezeigt. Also Wiebke Mosal, Hatte zum Beispiel gesagt, dass die AfD seit jeher quasi das gefordert habe und dass man so einen Vorschlag grundsätzlich offen gegenüberstehe. Und auch die Linke hat das gesagt, dass man das fordert. Und die Linke, die spendet ihre Diätenerhöhungen zum Beispiel auch an den Verein Alternative 54. Und es geht dann an irgendwie Projekte im Freistaat oder so.
Woher kommt die 54?
Die 54 ist im Grundgesetz, Artikel im Grundgesetz verankert. Und das dort steht, glaube ich, aber du wirst mich vielleicht gleich verbessern.
Fast.
Das in der Thüringer Verfassung,
genau,
in der Verfassung verankert. Und da ist das Abgeordnetengehalt, glaube ich, geregelt. Oder? Ja?
Ja, ja? Genau. Gut. Und dann ist aber doch eigentlich ein gutes Vorhaben, oder?
Man muss sagen, ja, es ist eigentlich so, vielleicht auch ein bisschen populistisch, aber ich würde schon auch sagen, auf jeden Fall ein gutes Vorhaben. Der Bundestag hatte das auch gemacht. Der hat auch auch auf ihre Diätenerhöhung verzichtet in diesem Jahr. Das war ein Vorschlag der CDU, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also ja, es ist ein guter Vorschlag, aber man muss auch schauen, wie weit das BSW gehen würde, halt eben, um das umzusetzen. Sie hätten nämlich zum Beispiel, wenn es mit CDU und SPD nicht klappt, also weil dort keine Mehrheiten zustande kommen, könnte man es mit AfD und Linken auch versuchen.
Aber glaubst du, dass BSW wird das aufs Spiel setzen?
Ich glaube, die wollen schon zeigen, dass ihnen das wichtig ist und dass sie quasi alles dafür tun, dass man
ja,
das.
Ja, aber dann wäre natürlich die Koalition Geschichte.
Ja, ich glaube jetzt aber nicht, dass sie es eskalieren lassen würden. Das kann ich mir bei dem BSW, so wie es jetzt ist, bei der Fraktion, kann ich mir das schlecht vorstellen, dass man da doch noch quasi schaut, dass man das irgendwie, wenn CDU, SPD da jetzt nicht mitspielen wollen würden, dass man das irgendwie anders abgeräumt bekommt. Also ich glaube nicht, dass deswegen die Koalition platzt. Aber es ist natürlich immer so ein, man muss es immer mit bedenken zumindest, würde ich sagen.
Ja, kommen wir jetzt zum dritten Thema.
Jetzt willst du zu deinem Thema überleiten.
Auch wieder mit Geld zu tun hat. So, du hast es für dich gemacht, jetzt mache ich es auch mal selber.
Komplette Geldfolge dieses Jahr. Die Ostministerpräsidenten.
Genau. Also die Ministerpräsidenten von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen fordern vom Bund, bei der Altersversorgung ostdeutsche Erwerbsbiografien zu berücksichtigen.
Heißt?
Konkret heißt das, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren soll beibehalten werden und die soll eigentlich abgeschafft werden.
Ah, warte mal, abgeschafft, beibehalten, was denn jetzt? Wer will das abschaffen, wer will das beibehalten?
Also Hintergrund ist ein Vorschlag der Rentenkommission. Die hat die Koalition im Bund eingesetzt, also CDU bzw. Union und SPD haben die eingesetzt. Die haben Vorschläge unterbreitet und ein Teil davon war, man nennt das ja auch hier diese, Rente nach sehr vielen Beitragsjahren, Rente ab 63 oder Rente mit 63, weil dann an diesem Alter viele dann in den Renteneintritt gehen können, dass die einfach zu teuer ist und dementsprechend abgeschlafft werden soll, wenn man schon so eine große Reform vorhat. War die also ein, sag ich mal, sehr zentraler Baustein. Und der Bundeskanzler und die Arbeitsministerin, also hier Friedrich Merz und Bärbel Baas, die als federführend in der Angelegenheit haben schon gesagt, alles klar, diese Vorschläge der Rentenkommission, die wollen wir aber 1:1 umsetzen. Wir wollen, das ist so ein Gesamtkunstwerk, glaube ich, war dann sogar eine Äußerung, dass man da jetzt nicht Einzelteile rausbrechen kann, weil sonst ist alles in allem, funktioniert es nicht mehr. So.
Und den Vorschlag findet jetzt Mario Vogt und Co. aber nicht ganz so super.
Genau, also jetzt ist Ihnen aufgefallen, also zumindest konnte ich mich nicht erinnern, dass als der Vorschlag vor einigen Wochen vom Bund unterbreitet wurde, dass man dann hier aus Thüringen gleich irgendwie gesagt hat, nee, das geht ja gar nicht. Sondern jetzt haben sich die drei ostdeutschen Ministerpräsidenten getroffen, wo man sagen muss, einer davon steht jetzt ja mitten im Wahlkampf, nämlich Sven Schulze in Sachsen-Anhalt. Da wird ja Anfang September der Landtag neu gewählt und die CDU liegt deutlich hinter der in Teilen und dort in Sachsen-Anhalt als vom Verfassungsschutz rechtsextrem eingestuften AfD.
Und warum ist das Vor allem, also kommt das von den Ostministerpräsidenten? Also warum sagen die, das ist hier in Ostdeutschland irgendwie ein wichtiges Vorhaben?
Ja, weil in Ostdeutschland die Rente besonders wichtig ist, weil die Einkommen nicht so hoch sind, dass die Menschen in der Regel viel oder manchmal auch gar nicht privat vorsorgen konnten. Also die haben jetzt nicht nochmal irgendeine Lebensversicherung abgeschlossen oftmals. Und sie haben auch in der Regel, beziehungsweise nur sehr selten, betriebliche Altersvorsorge. Das ist im Westen viel ausgeprägter. Da ist also dann die Rente an sich ein Grundbaustein. Und wenn man dann nicht nach sehr, sehr vielen Beitragsjahren in den Ruhestand gehen könnte, weil man erst 63 ist und sagt, ja, aber das Renteneintrittsalter liegt ja bei 67, ihr müsst jetzt noch 4 Jahre länger arbeiten, dann wäre das hier schon ein harter Schlag auch.
Hm. Und wie ist der Vorschlag so angekommen in Thüringen?
Also in Thüringen ist der Vorschlag sehr gut angekommen. Also zumal die SPD ja sowieso auch im Bund gesagt hat, ja, komm, das war ein Projekt der CDU und das tragen wir jetzt zähneknirschend mit. Also in Thüringen, sag ich mal, bei BSW und bei SPD, ja, die unterstützen das.
Also in der Politikblase zumindest.
Genau, da ist es gut angekommen. Aber schaut man natürlich, wirft mir jetzt einen Blick auf die Wirtschaftsvereinigung innerhalb der Union, der CDU, beziehungsweise manche gehören auch nicht richtig dazu, aber die Mittelstandsvereinigung und Wirtschaftsvereinigung der Union, das ist nämlich wirklich eine Untervereinigung, die richtig an der Partei angedockt ist, nämlich sowas wie die Frauenunion oder die Junge Union, die gehen jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht schon mal auf Distanz. Und da sagt beispielsweise der Landesvorsitzende Steffen Peschke im Gespräch mit unserer Redaktion, wir brauchen Vorschläge, die die Rentenversicherung langfristig stabilisieren und nicht nur neue Ausnahmen. Und der geplanten Reform der schwarz-roten Bundesregierung stecken zwar auch bittere Pillen, sagt er, aber die muss man dann eben auch schlucken. Und damit ist er natürlich auf einer Linie auch mit Wirtschaftsforschungsinstituten, die das auch sagen.
Die sagen quasi, wir können das nicht mehr bezahlen, die Rente mit 63, da braucht es jetzt ein Umdenken.
Genau, so ist das. Aber es gibt eben auch durchaus Solidaritätsadressen von anderen Ministerpräsidenten.
Stimmt, das ist ja nicht nur ein Ostproblem, sondern jetzt hatte sich ja auch die Ministerpräsidentin aus dem Saarland, glaube ich, war es, ne? Hatte sich noch eingeschaltet. Und auch aus MacPom, die haben auch beide gesagt, dass sie sich hinter diese Forderung stellen. Ist das jetzt so ein CDU-Dingen quasi? Ist das jetzt so ein Kampf, dass die CDU in sich selber führt oder ein Kampf, den die CDU auch mit allen anderen hat? Oder wie ist das jetzt zu werten?
Ja, sagen wir mal so. Also es war natürlich, nachdem Friedrich Merz erstmal mit seiner Kabinettsreform, formulieren wir es mal freundlich, nicht so überzeugen konnte, gleich der nächste Gegenwind, der ihm entgegenschlug, dass plötzlich 3 Spitzenpolitiker, nämlich diese 3 Ostministerpräsidenten, Mario Vogt eben aus unserem Bundesland Thüringen, dann Michael Kretschmer, Ministerpräsident in Sachsen, und Sven Schulze, im Wahlkampf stehend in Sachsen-Anhalt, plötzlich sagen, ja, hier die Rente mit 63, beziehungsweise die Abschaffung dieser Rente mit 63, das kannst du mal abschminken. Im Zweifel werden wir im Bundesrat dagegen votieren. Ne? Das ist ja so eine Drohung, dass man das kippt und nicht durchwinkt.
Jetzt könnte man ja auch sagen, juhu, die CDU beschäftigt sich endlich mal wieder intensiv mit Themen und nicht nur mit dem Personalkarussell und um sich selber. Oder man kann halt eben auch sagen, ist ein weiterer Punkt dafür, dass die CDU in sich gespalten ist. Was würdest du sagen?
Ja, also gespalten ist gut. Also ich würde mal sagen, Friedrich Merz werden immer häufiger jetzt seine Grenzen aufgezeigt, was jetzt seine Macht angeht. Ne? Also die ist auch endlich, und die Ministerpräsidenten sind selbstbewusste Spitzenpolitiker, die sagen, so geht's nicht mit uns. Und ich glaube, da wird nochmal in irgendeiner Art und Weise leicht nachverhandelt werden, wäre jetzt mal so meine Schätzung.
Dann wirst du uns darüber wahrscheinlich auf den Laufenden halten. Und mit Blick auf die Uhr und falls du damit fertig bist mit dem Thema, würde ich sagen, haben wir natürlich noch den Top und den Flop der Woche vorbereitet.
Und ich würde mich mal um den
Top mitgebracht.
Verdient machen, ja. Du hast über ihn geschrieben und ich stelle ihn jetzt vor, also wir haben ihn vorhin schon erwähnt, Ralf Hutschenreuther ist für uns der Top der Woche. Und warum ist er das? Weil er eben den Vorschlag gemacht hat, dass die Abgeordnetendiäten nicht erhöht werden sollen. Und aus unserer Sicht ist das in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen ein gutes Signal in Richtung der Menschen in Thüringen.
Ich habe den Flop der Woche mitgebracht. Und über den Flop der Woche haben wir in dieser Folge gar nicht großartig geredet. Ich bin mir aber sicher, dass wir das jetzt in den nächsten Folgen irgendwann nochmal stärker thematisieren werden. Und zwar ist das ein Mann, ist das der Präsident des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Der gute Mann heißt Peter Ritschel. Er ist es stellvertretend für diese Landesbehörde, kurz T3LR, den Namen, den ich euch die ganze Zeit jetzt schon um die Ohren gehauen habe. Und zwar hat das T3LR jetzt eine Schlappe vor Gericht eingefahren. Grund dafür sind die Cannabisvereine. Die haben nämlich gegen Auflagen des T3LRs geklagt und sie haben auch vor Gericht Recht bekommen. Das Gericht hat gesagt, so könnt ihr das nicht machen, liebes Amt. Ihr könnt nicht einfach nach Belieben quasi Auflagen erstellen und diese dann wieder ändern und den Cannabis-Clubs quasi keine Möglichkeit geben, die auch umzusetzen. Und da liegt noch einiges im Magen. Jetzt gab es auch noch einen offenen Brief an Peter Ritschel. Es wird, glaube ich, da noch spannend werden und ich werde es dir und euch auf jeden Fall dann noch weiter berichten.
Ja, es wird spannend bleiben und ich bin schon jetzt gespannt. Elena, danke dir.
War mir eine Freude, ein inneres Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.